Als ich mir überlegt habe, welches Thema oder über was ich sprechen könnte, habe ich eine Nachricht vom Christoph bekommen. Aber ich muss dich enttäuschen, ich bin mit dem Thema nicht wirklich weitergekommen, aber das habe ich auf alle Fälle noch auf meiner Liste. Ich habe mal angeknüpft an das, was ich das letzte Mal hier gesagt habe. Da ging es ja darum, über den Teufel, beziehungsweise über alles das, was der Teufel tut, um uns von Gott zu trennen. Und ein Prinzip von Gott, um uns ein Prinzip vom Teufel, um uns von Gott fernzuhalten, war die Gebetsmüdigkeit. Der Teufel will, dass wir nicht mit Gott in Kontakt kommen. Und ich habe mich nochmal ausführlicher mit dem Thema Gebet beschäftigt, weil ich schon sagen muss, dass bei mir die Angriffe des Teufels in der Beziehung Gebetsmüdigkeit eigentlich ganz gut funktionieren. Ich hoffe, ihr könnt was anderes sagen. Aber wenn man sich so die Gebetsstunden anschaut, und das gilt ja nicht nur für Bischöfe, dann glaube ich schon, dass der Teufel ziemlich erfolgreich ist. Und auch wenn man vielleicht den Eindruck hat, das ist erst in letzter Zeit so, gibt es die Gebetsmüdigkeit schon in der Bibel und damit sind wir dann leider auch in guter Gesellschaft. Selbst die Jünger sind dreimal eingeschlafen, als sie mit Jesus im Garten Gethsemane waren und er sie mitgenommen hat und zu ihnen gesagt hat, sie sollen wachen und beten. Jesus hat sehr viel gebetet und er ist in allem das perfekte Vorbild und wir können daraus auch ganz viel lernen. Und ich glaube, wir beten zu wenig. In Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr begehrt und erhaltet nicht, weil ihr nicht bittet. Weil wir so wenig beten, passiert auch so wenig. Gebet, hatte ich letztes Mal schon gesagt, unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes, sondern Gebet ist die Arbeit im Reich Gottes. Und ich habe mich gefragt, wie sieht dein Gebetsleben aus? Bei mir sieht es so aus, wenn ich abends ins Bett gehe, dann nehme ich mir vor zu beten, ich fange an zu beten und nach kurzer Zeit plötzlich mitten im Satz, und das fällt mir selber auf, kommen mir ganz komische Gedanken. Ich denke an Sachen, die ich irgendwie am Tag erlebt habe, über Gespräche, an Begegnungen, irgendwelche Situationen, was ich in Nachrichten gehört habe. Aber plötzlich ist alles möglich in meinem Kopf, aber kein Gebet mehr. Und ganz oft schlafe ich auch einfach so ein. In der Zeit, in der ich eigentlich bewusst beten will, geht es mir so wie den Jüngern und ich schlafe ein. Jesus sagt, wachet und betet, aber wie geht es mir? Ich schlafe ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wenn wir beten wollen, werden wir müde. Komischerweise, wenn ich abends ins Bett gehe und mein Handy mitnehme oder mein iPad mitnehme, könnte ich mir stundenlang irgendwelche Videos, Nachrichten angucken. Da bin ich noch nie wirklich dabei eingeschlafen. Alles geht irgendwie einfacher, außer das Beten. Unsere menschliche Natur oder als Mensch wollen wir nicht beten. Matthäus 26, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die menschliche Natur in uns will nicht beten. Wir haben eigentlich niemals Lust dazu, von uns aus zu beten. Aber durch die Bekehrung zu Jesus haben wir ein neues Leben bekommen, eine neue Natur. Und dadurch können und wollen wir auch beten. Und der Bibel und von Jesus selbst werden wir aufgefordert zu beten. 1. Thessalonicher 5, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir sollen unablässig beten, aber ich bekomme es ja nicht mal hin, abends mal wach zu bleiben und zu beten. Beten zu wollen ist eine bewusste Entscheidung. Und wie viel muss in unserem Leben passieren, wie viel muss bei mir passieren, bis ich wirklich anfange zu beten, so richtig zu beten. Nicht nur so ein allgemeines, schnelles Gebet, so ein Stoßgebet, Herr, hilf mir jetzt in der Situation, sondern so richtig intensiv zu beten. Nicht nur kurz, in der Bibel steht auch drin, im Gebet mit Gott zu ringen. Wie viel muss passieren, dass wir wirklich auf die Knie gehen und beten? Stellt euch Folgendes vor, denkt mal kurz drüber nach. Ihr habt irgendwie einen freien Abend, ihr habt 2 Stunden Zeit, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Wie wahrscheinlich wird es sein, dass du die Zeit nutzt, um lange zu beten? wie viel muss passieren, dass wir die Zeit zum Beten nutzen? Bei mir leider sehr, sehr viel. Und ich hoffe für dich, dass du da eine andere Antwort findest, aber ich glaube, ich bin da nicht ganz allein. Und wenn wir nicht beten, da verpassen wir ganz viel. Die Beziehung zu dem lebendigen Gott ist unser Vorrecht als Christ und dadurch haben wir auch ganz viele Privilegien. Wir sind Kinder Gottes, Gott sorgt für uns und Gott will, dass unser Leben gelingt, dass wir ein gutes Leben führen können. Und wenn wir nicht beten, dann verpassen wir eben ganz viel. Ihr begehrt und erhaltet nicht, weil ihr nicht bittet. Weil wir so wenig beten, passiert eben so wenig. Mir ist dazu eine Geschichte eingefallen, die habe ich zwar schon mal hier vorgelesen, aber ich glaube, die passt auch hier ganz gut. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Es war einmal ein Mann, dessen Lebenstraum und der seiner Frau war, auf eine Kreuzfahrt zu gehen. Und sie träumten davon, eine Kreuzfahrt im Mittelmeer zu machen, sie träumten davon, durch die Straßen Roms zu gehen, die griechischen Inseln zu sehen, die alten Bauten in Athen zu bewundern. Und sie sparten jeden Cent damit, dass sie diese Kreuzfahrt machen könnten. Und da das Geld knapp war und sie auf der Kreuzfahrt sparen wollten, haben sie extra einen Koffer gekauft, haben sich Kekse mitgenommen, Fertigessen, Getränke. Und davon lebten sie auf der Kreuzfahrt jeden Tag. Sie hätten gern an den vielen Aktivitäten teilgenommen, die in dem Schiff angeboten wurden. Sport treiben im Fitnessbereich, Minigolf spielen, im Pool schwimmen. Sie beneideten die, die in die Kinos gehen konnten, die sich die Shows anschauten oder kulturelle Vorträge besuchen konnten. Und was hätten sie nur dafür gegeben, wenn sie nur einen kleinen Happen von dem wunderbaren Essen aus den Restaurants an Bord hätten zu sich nehmen können? Aber der Mann wollte sein Geld sparen, sodass er an nichts teilnahm. Er konnte zwar die Straßen von Rom sehen, die griechischen Inseln, Athen, aber die meiste Zeit verbrachte er auf der Kabine und aß das Essen, das sie mitgebracht hatten. Am Ende der Kreuzfahrt wurden sie von einem Schiffsmitarbeiter gefragt, an welcher der Abschiedspartys sie denn teilnehmen möchten. Und das war der Moment, als der Mann lernte, dass nicht nur die Abschiedsparty, sondern alles an Bord, die Ausflüge, die Aktivitäten, das Essen, die Unterhaltung, im Preis des Tickets enthalten waren. Zu spät bemerkte der Mann, dass er seine Privilegien nicht genutzt hat. Und die Frage der Geschichte, die sich uns stellt, nutzen wir als Christen die Privilegien, die uns zugesagt sind? Nutzen wir das Privileg, dass wir direkt mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass wir direkt mit ihm sprechen können und dass wir denen alles einbeziehen können? In Philipper steht die Zusage, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Sorgt euch um nichts. Sorgen offenbaren uns, was für uns im Leben am wichtigsten ist, um was sich unsere Gedanken drehen. Und wenn wir nicht beten, dann ist Gott uns nicht wichtig. Dann verlassen wir uns auf andere, nur nicht auf Gott. Ich verlasse mich auf andere Menschen, ich verlasse mich auf meine Fähigkeiten, ich verlasse mich auf meinen Kalender, meine Familie, mein Bankkonto, mein Chef, meine Politiker. Ich vertraue allem anderen und ich brauche Gott nicht. Ich traue ihm nicht zu, dass er mir helfen könnte. Und wenn wir alles meinen, selber hinzubekommen, dann sind wir stolz. In der Bibel steht auch, Gott widersteht den Stolzen. Sondern da steht auch, betet ohne Unterlass. Und das ist auch eine klare Anweisung. Wieso der Missionsbefehl, geht hin, das ist uns allen bekannt. Von einem Gebetsbefehl habe ich zumindest so direkt noch nie was gehört. Aber wir werden klar aufgefordert, dass wir beten. Und wenn wir nicht beten, dann ist es eben auch ungehorsam gegenüber Gott. Nicht nur, dass wir eben unsere Privilegien, die uns zugesagt sind, nicht nutzen. Das letzte Mal hatte ich auch schon gesagt, wenn wir nicht beten, dann sind wir angreifbar. Der Teufel hat dann leichteres Spiel mit uns. Weil da steht ja, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. In 4 Wochen feiern wir Weihnachten. Und was haben die Engel den Hirten verkündet? Fürchtet euch nicht, macht euch keine Sorgen. Aber wie gehen wir mit Sorgen um? liegen wir nachts wach und können nicht schlafen, weil wir uns Sorgen machen, so die kleinen Sorgen, ob der Zug morgen pünktlich kommt, dass der Zug nicht ausfällt, größere Sorgen, ob die Rente reicht, Sorgen im direkten Umfeld, Sorgen um die Gemeinde, dass wir vielleicht immer weniger werden, globale Sorgen um Krieg oder Klima. Machen wir uns Sorgen oder beten wir direkt und geben unsere Sorgen bei Jesus, bei Gott ab? Alle Sorgen werft auf ihn, die Stelle aus der Bibel, die kennen wir auch alle. Aber wie gehen wir denn damit um? Wie oft machen wir das wirklich, dass wir im Gebet unsere Sorgen abgeben? Nochmal, Philipper, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Wie oft liegen wir, wie oft liegt ihr nachts wach und betet intensiv? Auch da können wir, glaube ich, von Jesus lernen, weil da auch oft drinsteht, dass er nachts gebetet hat. Lukas 6, und es geschah an diesen Tagen, dass er auf den Berg hinaufging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Die ganze Nacht, nicht nur abends, ein paar Minuten vorm Einschlafen. Oder, dass er früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Auch von Paulus und Silas lesen wir, dass sie nachts im Gefängnis gebetet haben. Jesus betet nachts, er betet früh morgens. Aber wie oft ist denn für uns der Schlaf wichtiger, weil wir vielleicht denken, dass wir morgens ja wieder früh raus müssen, dass wir ausgeschlafen sein müssen, dass wir fit sein müssen, um das zu schaffen, was wir uns am Tag vorgenommen haben. Merken wir da auch, dass wir uns dann doch wieder ein ganzes Stück selber auf uns verlassen? Jesus hat viel nachts gebetet und es steht nirgends drin, dass er am nächsten Tag müde war. Überspitzt, in Psalm 23 steht ja auch nicht, der Schlaf ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sondern der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gebetslosigkeit und Sorgen passen zusammen. Machen wir uns viele Sorgen, dann sollten wir uns fragen, wie unser Gebetsleben aussieht. Weil Gott will, dass wir uns keine Sorgen machen, seid um nichts besorgt, wie das in Philipper steht. Und wir machen uns auch oft Sorgen, weil wir nur die aktuelle Situation und nicht das Ganze kennen und geschweige denn schon gar nicht das wissen, was noch kommen wird. Jakob machte sich große Sorgen, dass sein Sohn Josef tot ist, dass Benjamin auch in Gefahr ist. Das war für Jakob aller Grund für Sorgen und Trauer. Doch in Wirklichkeit sah die Situation ganz anders aus. Josef war am Leben und dadurch konnte er ein ganzes Volk und seine ganze Familie vor der Hungersnot retten. Beten vertreibt unsere Sorgen. Ich habe mal gelesen, die Sorge treibt mich ins Gebet und das Gebet treibt die Sorge wieder hinaus. Und das ist auch das, was so Paulus in Philipper sagt. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Wir sollen aus jeder Sorge ein Gebet machen, jede Sorge durch ein Gebet ersetzen. Ich habe mal irgendwo gelesen, Sorgen sind der Gebetsalarm in unserem Leben. Je weniger wir beten, umso mehr machen wir uns Sorgen. Und Sorgen erinnern uns, vielleicht ab heute dann auch wieder ganz neu, dass wir beten sollen und beten dürfen. Im Gebet sollen wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Und werfen bedeutet ja auch immer loslassen, unsere Sorgen Gott überlassen und glaubend darauf vertrauen, dass ich das, was ich Gott übergebe, dass er das auch richtig machen wird, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt um euch. Beten sollen wir immer im Vertrauen, dass Gott ein echtes Interesse an uns hat und dass er will, dass es uns gut geht, dass unser Leben gelingt und dass er für uns sorgt und das immer richtig ist, egal wie die Sache ausgeht. Paulus schreibt, dass wir alle unsere Anliegen vor Gott bringen können. Und wie sieht es bei uns aus? Meistens bete ich dann, wenn es wirklich richtig eng wird, wenn die Sorgen riesengroß werden. Aber warum eigentlich nur dann? Vielleicht positiv gesagt, ich will Gott nicht mit meinen kleinen Dingen belästigen. Aber das ist ja eigentlich schon falsch gedacht, weil bei Gott sind ja alle Dinge klein. Für Gott ist kein Gebetsanliegen zu klein oder zu groß. Corrie ten Boom hat mal gesagt, jede Sorge, die zu gering ist, um deswegen zu beten, ist auch dann zu gering, um sich dadurch belastet zu fühlen. Jede Sorge, die zu gering ist, um deswegen zu beten, ist auch dann zu gering, um sich dadurch belastet zu fühlen. Wir können mit allem zu Gott kommen, was uns beschäftigt. Wir können mit jeder Kleinigkeit können wir ein Gebet draus machen. Wir müssen das nicht selber lösen, wir können es dem mächtigen Gott überlassen. Weil dadurch erkennen wir ja auch an, dass wir es nicht selber können, sondern dass wir eben Gott brauchen. Und das ist auch Demut. Und im Gebet können wir auch danken, dass Gott alles führt, auch wenn es dann anders kommt, als wir uns das oft vorstellen. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass ich und wir das Gebet auch viel stärker nutzen. Aber ich habe mich auch gefragt, wie können wir das denn schaffen, dass ich regelmäßiger und auch intensiver bete? Und auch da können wir, glaube ich, von Jesus lernen, der ein beeindruckendes Gebetsleben hat, dass selbst die Jünger gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und wie war sein Gebetsleben? Was können wir daraus lernen? Als er da gefragt wurde, da lehrt Jesus die Jünger das Vaterunser, worin eigentlich inhaltlich alles enthalten ist. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum, ich glaube, wir haben das hier noch nie wirklich gebetet. Und vielleicht hilft uns so das Vaterunser auch ein intensiveres Gebetsleben aufzubauen. Dass wir vielleicht jeden Tag mit einem Vaterunser starten. Nicht als Form, das einfach so hinbeten, sondern vom Inhalt. Und das kann man natürlich auch mit seinen eigenen Inhalten noch ergänzen. Ich glaube, das Vaterunser ist ein ganz gutes Grundgerüst für ein Gebet, was wir dann eben mit persönlichen Dingen erweitern können. Oft denken wir vielleicht auch, und das geht mir oft so und hält mich dann auch vom Beten ab, die anderen können das viel besser. Die können viel besser beten, die können sich viel besser ausdrücken, die können viel besser und strukturierter ihre Gedanken darbringen, die ja, sind viel eloquenter, viel redegewandter. Und dann denke ich mir, dann sage ich lieber nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber Paulus sagt, dass selbst unsere unaussprechlichen Seufzer durch den Heiligen Geist bei Gott ankommen. Paulus schreibt an die Römer, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Paulus eigentlich so für mich das Vorbild eines Christen, der Superchrist schlechthin. Also wenn einer richtig beten können müsste, dann doch sicherlich Paulus. Und ein großes Vorbild, ich hätte ihn gerne mal beim Beten gesehen. Aber er sagt, dass auch er nicht richtig beten kann. Er schreibt ja nicht, ihr wisst nicht mal, wie wir beten sollen. Und er schreibt dann aber auch, dass wir den Heiligen Geist haben, der unsere Gebete übersetzt. Gott nimmt unser schwaches Gebet und macht es dadurch eben viel besser, größer und stärker. Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten und uns nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt, steht in Epheser. Und wenn wir ernsthaft beten, dann gibt es kein kleines Gebet oder kleines Gebetsanliegen, kein dummes Gebet, beziehungsweise Gott versteht immer, was wir genau damit meinen und brauchen. Auch in der Bibel gibt es dumme Gebete, habe ich gedacht. Wir kennen alle die Geschichte von Elia. Elia damals auf dem Berg Karmel, so diese Auseinandersetzung mit den Baalspriestern, welcher Gott denn der Richtige ist. Wir kennen die Geschichte, Elia verspottet sogar die Baalspriester, weil deren Gebete nicht erhöht werden. Sie sollen lauter rufen, vielleicht kann deren Gott gerade nicht, vielleicht ist er sogar auf dem Klo, sagt er, steht auch in der Bibel, oder er ist austreten gegangen. Und bei Elia ist das dann eben ganz anders. Sein Gebet wird erhört, er besiegt die Baalspriester, weil sein Gott, als er um Regen betet, eben den Regen schenkt. Gott hat das Wunder getan auf das Gebet von Elia hin und in dieser menschlich eigentlich völlig unlogisch betrachteten Situation, es hatte vorher nicht geregnet, das Holz wurde extra nass gemacht, hat eben Gott das Gebet erhört. Und vor vielen, vielen Menschen, vor den ganzen anderen Priestern, wurde dann eben gezeigt, welcher Gott denn ja, der lebendige Gott ist. Wie muss sich Elia eigentlich da gefühlt haben? Er stand da ganz allein da, alle gegen ihn, und dann wurde sein Gebet so erhört. Elia als Gebetsheld geistig auf Wolke 7. Vielleicht kennen wir so ein bisschen so ein Gefühl, wenn wir selber ein gutes Erlebnis hatten oder wenn man von der Freizeit kommt, dann ist man ja auch irgendwie so ein bisschen vom Gefühl ganz, ganz gut gepusht. Zumindest kenne ich das ein bisschen. Und ich denke, Elia muss sich da das noch intensiver dadurch gefühlt haben. Wenn wir uns mal vorstellen, wir stehen ganz allein davor, versuchen Gott zu bezeugen, beten dafür und es passiert genau das, was wir uns vorstellen und alle bekommen das dann auch so sichtbar mit. Das muss doch ein Erlebnis gewesen sein für Elia, was sie nicht mal kurzzeitig ein Hochgefühl bringt, sondern wirklich sein ganzes Leben beeinflussen sollte dadurch. Aber die Geschichte geht ja weiter. Ahab erzählt es dann seiner Frau Isebel, was Elia getan hat. Und Isebel, was macht die? Lässt Elia ausrichten, 1. Könige 19. Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn du morgen nicht tot bist. Also eine Morddrohung gegen Elia. Die Götter, die Elia vorher besiegt hat, was soll da denn eigentlich schon geschehen? Und bei Elia kommt dann die menschliche Natur wieder raus, das Leben ohne Gott. Obwohl er gestern so ein krasses Wunder erlebt hat, da steht weiter in der Bibel, da fürchtete er sich und lief um sein Leben. Hä? Nach allem, was er so gerade erlebt hat, welcher Gott mächtiger ist, welcher Gott überhaupt da ist, fürchtet er sich und macht sich richtig Sorgen. Und das zeigt mir auch, wie schnell unsere menschliche Natur wieder durchkommt. Er hat richtig Angst und sogar so viel Angst, dass er sich wünscht zu sterben. Und er betet, es ist genug, so nimm her meine Seele. Und Gott hört ihn, aber er stirbt nicht, sondern ein Engel kommt und versorgt ihn. Aus dem dummen Gebet von Elia macht Gott etwas ganz anderes und gibt ihm das, was er jetzt gerade braucht. Weil Gott schaut viel, viel weiter und hat eben mit Elia auch noch viel vor. Und eigentlich wollte Elia mit seinem Gebet ja sagen, er ist irgendwie fertig und kann nicht mehr. Und so kann man sich das, glaube ich, vorstellen, so übersetzt auch der Heilige Geist unsere Gebete wie so eine Autokorrektur. Aus meinem schwachen Gebet, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt, übersetzt der Heilige Geist und macht bei Gott etwas ganz Großes draus. Aber wichtig ist eben, dass wir einfach beten. Mein Gebet ist nichts wert, aber mein Gebet in Gottes Hand ist viel mehr wert. Wer das Gebet hat, ist entscheidend. Ein verschwitztes T-Shirt von mir ist nichts wert. Aber wenn das ein verschwitztes Gladbach-Trikot ist, was ein Gladbach-Spieler anhängt, dann hängt das bei uns gerahmt an der Wand. Obwohl es vielleicht das gleiche T-Shirt wäre, der Unterschied ist eben, wer es hatte. Und genauso das Gebet. Mein Gebet ist nichts wert, aber mein Gebet in Gottes Hand ist viel mehr wert. Und Jesus lehrt in der Bergpredigt auch über das Beten. Und die Bergpredigt spielt eine große Rolle im Leben von Jesus auf der Erde und alle wichtigen Themen betreffend uns Menschen werden dort auch angesprochen. Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der in dem Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Beten ist immer was Persönliches, was Intimes, was Vertrautes zwischen mir und Gott. In Vers 5 davor geht es ja darum, wie die Pharisäer das machen, dass die öffentlich beten, um Ansehen zu bekommen. Und Jesus sagt, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht gar nicht darum, welche Worte ihr macht. In Vers 7 geht es weiter. Wenn ihr betet, so sollt ihr nicht plappern wie von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um des vielen Redenwillens erhört werden. Es geht nicht darum, dass wir viele Worte machen. Wir müssen uns nicht eloquent ausdrücken. Wir müssen Gott nicht mit schönen Worten versuchen zu schmeicheln oder zu manipulieren oder zu beeindrucken, weil er ja genau weiß, wie es uns geht, was wir brauchen, was wir denken, was wir fühlen. Und ich glaube, wir wünschen uns alle, dass wir mehr beten. Ich wünsche mir, dass ich mehr und intensiver bete, dass was ganz Normales, was ganz Regelmäßiges wird. Aber nochmal, dass aus Matthäus wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wenn man Gebet rausnimmt, akzeptiert man Sünde. Das ist eine krasse Aussage, habe ich gelesen. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann glaube ich schon, dass es wahr ist. Beten ist eine bewusste Entscheidung und das ist auch das, was wir immer wieder üben müssen. Wir müssen das so intensiv üben, dass wir das ins Unterbewusstsein bekommen, dass es irgendwie ein natürlicher Reflex ist, den wir uns antrainieren. Aber wie können wir das machen? Ich glaube, wir Menschen brauchen Strukturen und Routinen und wir müssen vor allen Dingen auch immer wieder erinnert werden. Und ich denke, das ist auch vielleicht ein Ansatz, um mehr Gewohnheit in unser Gebetsleben zu bringen. Wir sollen unsere Gebete einfach halten. Wir sollen nicht plappern und müssen uns auch keine Gedanken darüber machen, dass das nicht gut ankommt, was wir vielleicht irgendwie ausdrücken. Sicherlich gibt es auch manches Mal leider Situationen, in denen dann andere Christen manchmal kritisieren, was jemand gebetet hat oder wie jemand es gebetet hat, was wir eigentlich im Vertrauen so zu Gott sagen wollten. Vielleicht haben wir das auch schon mal erlebt. Aber das Problem liegt dann ja nicht bei mir. Ich denke, da können wir uns gut an Paulus erinnern, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Das geht ja uns allen so. Und diejenigen, die dann eben kritisieren und sich dann darüber stellen, das sind dann für mich die Stolzen. Und wie war das? Dem Stolzen widersteht Gott. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir unsere einfachen Worte, unsere einfachen Gebete vor Gott bringen können. Und wir sollen im Gebet ehrlich sein. Gott will eine enge Beziehung zu uns, das dürfen wir nie vergessen, das ist so die Grundlage. Und ich kann alles vor ihm bringen, was mich beschäftigt, was ich fühle. Ich kann beten, ich bin traurig, ich bin müde, ich kann vielleicht auch beten, ich will nicht mehr, wie Elia das gemacht hat. Wir müssen ihm nichts vorenthalten. Wichtig ist, dass wir regelmäßig beten, dass wir regelmäßig dranbleiben, was für mich auch eine große Herausforderung ist. Mir ist grundsätzlich bei der Vorbereitung auf diese Predigt oder bei der Beschäftigung mit dem Thema Gebet wieder ganz neu klar geworden, nämlich erstmal, welche Bedeutung das Gebet hat, welche Kraft das Gebet hat, was auch passiert, wenn wir es nicht tun, auf was wir alles verzichten, dass es auch eine Aufforderung ist, die Gott uns gibt und vielleicht müssen wir uns dessen immer wieder bewusst werden. Sorgen sind der Gebetsalarm Gottes. Und vielleicht fangen wir heute damit an, bei jeder Sorge, die auf uns kommt, die uns in den Sinn kommt, dass wir zuerst beten. Ich glaube schon, dass wenn wir das tun, dass uns das verändern wird. Wir sollen Regelmäßigkeit üben. Ich glaube, das hilft uns, wenn wir das vielleicht auch irgendwie planen müssen. Wir planen so viele, wenn man es im Kalender guckt, da sind so viele wichtige, unwichtige Termine drin. Aber der wichtigste Termin, mein persönlicher Termin mit Gott, steht zumindest in meinem Kalender nicht so drin. Wir brauchen Strukturen, um regelmäßig Zeit zum Beten zu finden. Ich schlafe abends im Bett immer ein, von daher ist das für mich, glaube ich, nicht so die beste Zeit zu beten. Ich habe mir angewöhnt, morgens zu beten, wenn ich auf die Arbeit fahre. Das sind so 20 Minuten Zeit, bin ich zum Glück noch nie eingeschlafen dabei. Und damit ich meine Gedanken ein bisschen strukturierter vorbringen kann, bete ich auch immer laut. Sieht an der Ampel vielleicht mal komisch aus. Und da hatte ich eben eine Situation, die mir auch so einiges verdeutlicht hat. Ich habe eine Kollegin, deren Freund ist ziemlich schwer verunglückt und da bete ich auch regelmäßig für. Die heißt Laura. Jetzt habe ich einen Skoda und die Sprachfunktion bei Skoda, die heißt auch Laura. Also nicht Alexa oder Siri. Immer wenn ich dafür bete, dann meldet die sich und sagt, ich habe dich nicht verstanden. Das zeigt mir erstmal, da ist jemand, der hört mir zu. Da ist Gott, der hört mir zu. Da ist Jesus, der hört mir zu. Meine Gebete gehen nicht ins Leere. Und wenn die Sprachassistenzfunktion nur sagt, ich habe dich nicht verstanden, ist das bei Gott eigentlich genau ganz anders. Wir sollen uns feste Zeiten nehmen, um zu beten. Vielleicht morgens mit dem Vaterunser anfangen als Struktur, als Grundgebet und dann natürlich die eigenen Sachen dazufügen. Vielleicht sich mittags bewusst Zeit nehmen, für andere zu beten, zu bitten, Fürbitte. Und vielleicht abends Dank zu sagen für das, was man am Tag erlebt hat. Ich glaube, Beten ist so wichtig. Beten unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes, sondern Gebet ist die Arbeit im Reich Gottes. Und indem ich mich jetzt damit ausführlich beschäftigt habe, ist mir schon klar geworden, vieles, was sich auf das Beten bezieht und wie wichtig das ist. Und vielleicht war es auch ein Anstoß für dich heute dabei oder für die Gemeinde dabei. Und ich wünsche mir, dass das für uns immer mehr zur Gewohnheit wird, dass wir die Kraft, die das Gebet hat, nicht verpassen. Und zum Schluss nochmal der Vers aus 1. Thessalonicher. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.